Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com/binwegbouldern und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Das war's, viel Spaß mit dieser Folge.
Es kam so häppchenweise eigentlich. Erst sensorische Ausfälle, dann hier mal Schmerzen, dann da eine Funktionseinschränkung. Und es wurde immer schlimmer, bis einfach gar nichts mehr funktioniert hat. Und ich habe Parakletterer kennengelernt und einfach eine neue Perspektive auf den Sport gelernt. Nicht mehr dieses höher, schneller, weiter, sondern ich finde eine Lösung. Und es macht total Spaß, nach Lösungen zu suchen.
Hi und willkommen zur Folge 154 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und meine Gästin ist die Kletterin und Klettertrainerin Tatjana Weiß. Sie hat eine Geschichte, die für mich sehr eindrücklich zeigt, wie schnell das Thema Inklusion in der Kletterszene für einen Menschen sehr wichtig sein kann. Denn vor 2 Jahren konnte Tatjana noch in jede Boulderhalle gehen. Sie war eine starke Boulderin, hat an Wettkämpfen teilgenommen und während ihres Studiums hat sie als Bouldertrainerin ihr Geld verdient. Heute kann sie nicht mehr einfach so in eine Boulderhalle gehen, denn sie sitzt im Rollstuhl und nicht jede Boulderhalle ist barrierefrei. Tatjana hat CRPS, das bedeutet Complex Regional Pain Syndrome, auf Deutsch komplexes regionales Schmerzsyndrom. Sie hat durch dieses Syndrom starke Schmerzen in einem Bein und kann in diesem Bein keine Kraft mehr entwickeln. Sie braucht deshalb in ihrem Alltag einen Rollstuhl und viele Schmerzmittel. Ich spreche mit ihr über ihren Weg und wie sie zum Bouldern zurückgefunden hat, bis dahin, dass sie heute Teil des Paraclimbing-Nationalteams ist. Und darüber, dass sie auch beruflich im Bereich Bouldern anderen Menschen hilft, mit ihren Herausforderungen umzugehen. Ich werde übrigens mit Tatjana zusammen auch eine Live-Talk-Runde machen. Ich bin eingeladen in die Naturfreunde-Kletterhalle Dachau bei München am 19. Oktober 2024. Dort gibt es einen Eventtag, an dem alle kostenlos in die Halle kommen können und das Klettern und Bouldern ausprobieren können. Und es gibt eben Talks, unter anderem zum Thema Inklusion in der Kletterszene. Ich freue mich sehr auf diesen Tag und dass Tatjana dort mit dabei sein wird. Und hey, vielleicht hörst du diesen Podcast ja schon eine ganze Weile und hast mal drüber nachgedacht, meine Arbeit zu unterstützen. Dann freue ich mich sehr, wenn du Binweg Bouldern Mitglied bei Steady wirst. Steady ist eine Plattform, die es so kleinen Medienschaffenden wie mir ermöglicht, ihre Arbeit nachhaltig zu finanzieren. Und du kannst mit dabei sein, zum Beispiel mit 3 Euro im Monat. Und ich freue mich über jeden Support von euch, damit ich langfristig spannende Inhalte für euch produzieren kann. Danke an alle, die mich bei Steady unterstützen. Und übrigens, ihr unterstützt mich auch mit einem Einkauf im Binweg Bouldern Shop. Da gibt es seit neuestem auch ein neues T-Shirt-Motiv. Eine liebe Hörerin hat sich ganz spontan bei mir gemeldet, weil sie einfach mal so ein Print für Binweg Bouldern gemacht hat. Das Bild fand ich mega cool und es ist jetzt zu finden in meinem Shop. Grüße gehen raus an die Macherin, an Andrea Wong. Ihr findet sie und ihre Werke auch bei Instagram unter andreawong.de. Und jetzt ab in die Folge mit Tatjana Weiß. Hallo Tatjana.
Hallo Juliane, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr schön, ich bin gespannt aufs Gespräch. Es war für dich eine sehr große Veränderung in deinem Leben, was vor 2 Jahren passiert ist. Kannst du denn erklären, was da genau passiert ist? Also was löst dieses komplexe regionale Schmerzsyndrom eigentlich aus?
Ja, also ich hatte ein Ganglion im linken Bein, das ist so eine Art Zyste. Und die hat den Nerv, der den Fuß versorgt, sehr stark eingeengt und dabei beinahe vollständig durchtrennt. Und das über einen ziemlich langen Zeitraum, ich glaube, das war mindestens 1 Jahr, bevor das Problem erkannt wurde. Und bei der OP, bei der das Ganglion entfernt werden sollte, wurde dann leider dieses Schmerzsyndrom ausgelöst.
Dieses Ganglion an sich wäre eigentlich nicht gefährlich, wenn es nicht auf den Nerv drücken würde, oder?
Genau, das sitzt einfach an einer sehr ungünstigen Stelle.
Okay. Und du hattest mir, glaube ich, im Vorgespräch auch erzählt, dass es halt ganz lange irgendwie an anderen Stellen gesucht wurde, wo denn deine Probleme herkommen und das gar nicht darauf zurückgeführt wurde, oder?
Genau, dieses Ganglion sitzt relativ weit oben oder saß relativ weit oben, quasi direkt unter dem Knie Und die Probleme waren aber unten im Fuß, dass ich den Fuß nicht mehr bewegen konnte, dass ich Schmerzen hatte und so sensorische Ausfälle. Und da hat man einfach nicht an der richtigen Stelle gesucht.
Das heißt, das, was du jetzt erlebst, hast du im Prinzip schon ein ganzes Jahr vor der Diagnose erlebt, dass du den Fuß auch gar nicht mehr richtig benutzen konntest, ja?
Genau, das kam so häppchenweise eigentlich. Die Probleme, erst sensorische Ausfälle, dann hier mal Schmerzen, dann da eine Funktionseinschränkung. Und es wurde immer schlimmer, bis einfach gar nichts mehr funktioniert hat.
Und als dann klar war, was du hast, welche Formen der Behandlung oder Therapie sind dann irgendwie dazugekommen, um damit umzugehen?
Ja, also CRPS oder CRPS Typ 2, das heißt mit Nervenbeteiligung, ist schon relativ selten und noch seltener tritt es in der Kombination aus, so wie es bei mir ist. Also, dass es im Fuß ist, normalerweise ist es meistens an den Händen. Die Stärke der Ausprägung, die Nervenbeteiligung, die Länge des Zeitraums, das macht alles die Therapie umso komplizierter, schwieriger, langwieriger und ist natürlich sehr individuell. Mhm. Und vor allem auch schwer prognostizierbar. Ich bin auf verschiedene relativ starke Schmerzmittel eingestellt und angewiesen, die ich jeden Tag nehmen muss. Und arbeite in der Physiotherapie, in der Ergotherapie, in der Lymphdrainage, am Erhalt und auch am Wiederaufbau von Funktionen.
Wie sieht das aus?
Also man macht zum Beispiel Spiegeltherapie. Das heißt, da kommt ein Spiegel zwischen die Beine und ich gucke in den Spiegel, sodass ich die Spiegelung vom gesunden Fuß sehe. Und gaukele meinem Gehirn vor, dass dieser Fuß ja ganz normal funktioniert. Denn wenn ich da in den Spiegel reingucke und bewege den gesunden Fuß, dann sieht es so aus, als würde ich den kranken Fuß bewegen. Mhm. Und es dauert sehr lange, bis die Nervenbahnen dafür umprogrammiert sind. Muss man jeden Tag machen, diese Übungen, mehrmals am Tag und das eben über einen sehr langen Zeitraum. Oder ich mache spezielle Bäder, die Sensibilität im Bein verringern, die neue Reize an das Bein hinbringen, an die sich dann mein Körper ganz, ganz langsam gewöhnen kann.
Warum hast du gerade gesagt, Reize verringern?
Naja, nicht direkt Reize verringern, sondern die Reaktion auf die Reize wollen wir verringern. Im Moment reagiert mein Körper auf jeden Reiz, der an diesem Fuß ankommt, mit einer Schockreaktion und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie berührt das Bein, aber das Bein ist verletzt, da darf keine Berührung hinkommen. Und dann passiert eine ganze Kaskade an Schutzmechanismen, die wir eigentlich gar nicht wollen, also die nicht situationsadäquat ist. Und um dem Körper beizubringen, dass solche Reize nicht gefährlich sind, muss man anfangen mit ganz leichten Reizen und die nur eine gewisse Zeit lang aushalten und üben, und damit der Körper das wieder lernen kann. Und das tut man eben zum Beispiel mit diesen Bädern oder dass man mit einem Tuch oder einem Pinsel drüber fährt.
Okay, und merkst du da denn, dass da sich was tut, seitdem du das machst?
Also ich merke schon eine Veränderung. Es war am Anfang schwierig, weil man die Veränderung immer im Vergleich zu einem längeren Zeitraum sehen muss. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist besser als vor 2 Wochen, weil da würde ich keinen Unterschied merken. Aber ich kann sagen, es ist definitiv besser als vor einem Jahr. Viele Dinge, die vor einem Jahr undenkbar waren für mich, wie zum Beispiel einen Schuh anzuziehen, sind jetzt wieder möglich. Mit Einschränkungen, aber sie sind möglich. Oder dass ich eine Socke anziehe oder so verschiedene andere Dinge.
Zum Klettern wollte ich eigentlich erst später kommen im Interview, aber wie ist denn das mit Kletterschuhen?
ja, auch schwierig. Ich trage seit 2 Monaten wieder einen Kletterschuh, würde ich ungefähr 2 Monate. Normalerweise trage ich Größe 41 und für den linken Fuß habe ich einen Schuh in Größe 44. Einerseits damit meine Schiene, die ich brauche, damit reinpasst, aber auch, weil eben ich keinen engen Schuh tragen kann, weil mir das wehtun würde.
Also ich kann schon verstehen, dass das ein sehr langer Prozess ist. Hast du da irgendwelche Aussagen darüber, was eigentlich konkret möglich ist und was vielleicht linderbar ist oder vielleicht sogar heilbar ist?
Also ganz grundsätzlich ist CRPS schon heilbar, aber es ist schwierig, eine Prognose zu machen, weil es eben so individuell ist. Meine Ärztin sagt, sie glaubt schon, dass ich irgendwann wieder ein normales Leben führen kann. Was aber häufig der Fall ist, ist, dass eine geringere Belastbarkeit zurückbleibt und dass so Schübe oder Rückfälle halt ausgelöst werden können, wenn ein Reiz zu stark ist. Mhm. Und bei mir ist es ja auch noch so, dass der Nerv trotzdem auch noch zusätzlich heilen kann, muss, unabhängig vom CRPS. Der Nervenschaden ist ja trotzdem auch noch vorhanden und Nerven brauchen sehr lange, um zu heilen. Mhm. Also die Prognose, es kann wieder werden, aber es wird Jahre bis Jahrzehnte dauern, bis wir auf einem ähnlich wie vorher Level sind.
Und wie ist es, gibt es denn unterschiedliche Phasen jetzt in deiner Erkrankung, dass die Symptome mal mehr oder weniger auftreten?
Ich würde nicht sagen, dass es Phasen sind. Ich würde sagen, es sind Umstände. Ich ertrage zum Beispiel total schlecht Hitze, da wird es immer schlechter. Da habe ich mit viel Schwellung zu kämpfen und einfach mehr Schmerzen. Das Gleiche gilt für starke Kälte. Das ist auch sowas, was meine Erkrankung verschlimmert. Das ist auch was, was häufig bei anderen neurologischen Erkrankungen der Fall ist. Und hohe Belastungen sind auch was. Also Phasen, wo ich wirklich viel unterwegs bin, belasten mich schon sehr. Seitdem ich den Rollstuhl habe, bedeutend weniger. Aber es ist schon so, wenn ich viel unterwegs bin, wenn ich lange die Schuhe trage, wird es immer ein bisschen schlechter.
Hm. Wie geht's dir jetzt gerade?
Gerade ist es eigentlich ganz gut, weil ich auch gerade keine Schuhe tragen muss.
Okay.
Es hilft.
Okay. Was bedeutet das für dein Leben? Also wie können wir uns das vorstellen? Also sagst du denn, weiß ich nicht, im Winter ist es kalt, ich müsste mir dicke Schuhe anziehen, gehe ich lieber nicht raus? Oder also wie sieht das aus? Was macht das mit dem Leben?
Ja, also ich habe viele neue Lösungen finden müssen, weil am Anfang war das eigentlich genau so. Also es ist kalt, ich brauche dicke Socken und Schuhe und es ist glatt draußen, ich kann nicht rausgehen.
Ja.
Oder ich muss zum Arzt nach München rein, das ist eine weite Strecke, schaffe ich nicht. Und da muss ich halt Lösungen finden, zum Beispiel, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, wir brauchen eine Entlastung für das Bein. Ich kann nicht die ganze Zeit Spannung draufbringen. Ich kann keine weiten Strecken zurücklegen mit Unterarmgestützen. Ich brauche einen Rollstuhl. Mhm. Jetzt kann ich mittlerweile sagen, okay, ich habe einen Termin in München beim Hausarzt oder so. Ja, ich nehme den Rollstuhl und fahre mit dem Rollstuhl rein. Ich habe viel umstellen müssen in meinem Leben.
Mhm, ja. Wenn wir jetzt bloß auf den Sport gucken, wie hat sich das da ausgewirkt auf das Thema Bouldern? Also ich glaube, es ist für alle offensichtlich, dass es eine große Veränderung war. Aber kannst du mal deinen Weg beschreiben und wie das mit deinem Sport zusammenhängt?
Also es hat schon große Auswirkungen auch auf meinen Sport gehabt. Denn gerade zu Beginn, so die ersten Monate, konnte ich eigentlich gar nichts mehr richtig tun. Und ich habe mein Leben lang sehr viel Sport gemacht. Und dementsprechend war die Umstellung ziemlich hart und auch frustrierend. Ich war auch noch, ich glaube, eine passable Kletterin, würde ich sagen. Und bin dann zurückgefallen auf, ich komme irgendwie die Wand hoch. Und musste da auch erstmal wieder so einen Zugang für mich finden. Ich habe davor viel gebouldert und ich konnte dann aber nicht mehr abspringen. Ich konnte nicht fallen. Ich hatte Schwierigkeiten dabei, mich über die Matte zu bewegen. Es hat halt einfach ein Bein gefehlt beim Klettern und Bouldern. Und da einen Weg zu finden, das Bein, ja, ich will nicht sagen zu ersetzen, aber doch eigentlich das Bein zu ersetzen, hat schon eine Weile gedauert.
Und du hast da ja Leute gefunden, die dir dabei auch gut helfen konnten, weil du da in München Kontakt hattest zu Menschen aus dem Paraclimbing-Nationalteam. Erzähl mal über diese Kontakte und was du gelernt hast.
Ja, also ich habe ja in der Boulderwelt gearbeitet früher und in der Boulderwelt arbeiten auch zwei Athleten aus dem Parateam, die Corinna und der Nico. Ich habe irgendwann mal meinen Mut zusammengenommen und sie angesprochen und sie gefragt, ob sie mal mit mir bouldern gehen würden und mir so ein paar Tipps geben könnten. Und daraus ist auch eine schöne und wertvolle Freundschaft entstanden. Und ich habe noch viele andere Parakletterer kennengelernt und einfach eine neue Perspektive auf den Sport gelernt. Nicht mehr dieses höher, schneller, weiter, sondern ein, okay, ich finde eine Lösung und es macht total Spaß, nach Lösungen zu suchen.
Mhm.
Das hatte ich davor einfach nicht so in dieser Art. Und es ist eigentlich eine schöne neue Entwicklung.
Mhm. Wie sieht dein Klettern jetzt aus? Also was machst du sozusagen alternativ? Weil es ist ja, also stelle ich mir vor, es ist ja nicht nur so, oh, ich kann das Bein nicht benutzen, sondern wenn das irgendwie gereizt wird, tut es halt auch einfach sehr weh. Also dass du ja doch wahrscheinlich auch versuchst, so bestimmte Dinge zu vermeiden, um Schmerzen zu vermeiden. Und wie ist denn das?
Ja, genau. Also ich kann mein Bein heute wieder zum Teil nutzen. Ich habe eine spezielle Schiene, die den Fuß in einer rechtwinkligen Position hält, damit er nicht an der Wand entlang schleift, weil das würde wieder wehtun. Und ich kann auf so ganz, ganz großen Tritten oder Volumen, die in die richtige Richtung zeigen, auch mal stehen. Das ging vor einem halben Jahr noch nicht. Aber die eigentliche Arbeit übernimmt der restliche Körper. Und da habe ich auch gelernt, anders an einen Boulder ranzugehen und durch andere neue Bewegungen die Einschränkungen so ein bisschen auszugleichen. Und jeder Parakletterer hat da, glaube ich, auch so seinen Signature-Move. Und mein Signature-Move ist, dass ich irgendwo mein linkes Knie hinstelle statt dem Fuß. Und dann quasi darüber die Möglichkeit habe, den anderen Fuß umzusetzen.
Dann hast du keine Schmerzen am Knie, vermute ich mal. Da ist alles okay.
Genau, im Knie ist alles okay, es fängt erst darunter an.
Okay. Und diese Gefahr des Fallens, kannst du darüber sprechen, wie du damit umgehst, wie du es vermeidest?
Also es spielt schon immer eine Rolle, weil ich natürlich meine Erkrankung auch negativ beeinflussen kann, indem ich mir weh tue und beim Klettern und Bouldern und vor allem beim Fallen eben das Risiko, dass ich mir weh tue, relativ hoch ist. Ich habe gelernt, lieber das Risiko, also gut das Risiko einzuschätzen. Mache ich den Zug jetzt, falle ich dann oder falle ich nicht? Kann ich das wirklich oder kann ich das nicht? Und dann lieber kein Risiko einzugehen und den Zug nicht zu machen. Genauso habe ich aber auch geübt, wie kann ich fallen und mich abrollen, ohne mir weh zu tun. Da habe ich viel Zeit aufgewendet, um da einfach das Risiko zu vermindern, damit ich trotzdem noch bouldern kann und nicht nur Leitern hochbouldern, sondern auch mal was Interessantes bouldern kann. Aber prinzipiell versuche ich schon, das Risiko zu minimieren und Fallen eher zu vermeiden und gehe mittlerweile mehr klettern, weil es am Seil halt bedeutend weniger gefährlich ist für mich.
Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen. Und du bist jetzt auch mit Teil vom Paraclimbing-Nationalteam. Was hast du da schon erlebt in dieser Runde?
Einiges. Aber vor allem habe ich eine tolle Gemeinschaft gefunden, in der die Menschen so füreinander einstehen und sich unterstützen und gemeinsam Lösungen finden. Und ich durfte jetzt auch schon an einigen Wettkämpfen teilnehmen, was total toll ist, weil ich das für mich bei normalen Wettkämpfen ist einfach nicht mehr möglich durch dieses Fallen, was ich vermeiden musste. Und ich habe auch früher Wettkämpfe gemacht und dass das dann nicht mehr möglich war, war total schade. Und dass ich das im Rahmen des Paraclimbings wieder tun kann, ist total schön. Genau, und ich habe auch schon im vergangenen Jahr 2 Paraclimbing World Cups miterlebt, was eine unglaubliche Erfahrung war. Und musste leider auch erfahren, welche Grenzen es bei der Inklusivität da immer noch gibt, weil es einfach nicht möglich ist, völlig objektiv und fair ein Wertungs- und Klassifikationssystem für das Paraclimbing zu entwerfen und anzuwenden, weshalb ich direkt am ersten World Cup aus dem Paraclimbing im großen Sinne, also wie es die IFSC macht, wieder rausgeflogen bin.
Wieso?
Sie haben damals, als sie die Systeme überarbeitet haben, die Schmerzsyndrome komplett ausgeschlossen, weil sie gesagt haben, es ist zu subjektiv. Und ich habe leider ein Schmerzsyndrom. Ich habe zwar auch die Nervenschädigung, aber es ist schwer zu trennen, was von meiner Einschränkung gehört zum Schmerzsyndrom und was meine Einschränkung gehört zum Nervenschaden. Und die IFSC hat entschieden, es gehört zu viel zum Schmerzsyndrom und zu wenig zum Nervenschaden. Genau.
Oh, ist es heute immer noch so oder ist es geändert?
Nee, es hat sich noch nicht geändert. Es ist leider immer noch so. Ich musste da mit leben, lernen, zumindest vorerst. Ich hoffe, dass es sich vielleicht irgendwann nochmal ändert. Also ich hoffe natürlich nicht, dass ich irgendwie stärker eingeschränkt werde, aber es werden immer wieder die Systeme angepasst und neue Regelungen gefunden. Und ich kann schon auch verstehen, dass es einfach schwierig ist, wenn man Vergleichbarkeit schaffen möchte, wie es eben bei einem Wettkampf ist, bei einem Wettkampf braucht man Vergleichbarkeit, dann alles abzubilden. Und deswegen bin ich froh, dass es zumindest noch die etwas kleineren Wettkämpfe auf nationaler Ebene, aber auch im europaweiten Bereich gibt, wo ich trotzdem teilnehmen darf.
Und du warst jetzt gerade am Wochenende bei einem Wettkampf in Kroatien. Das habe ich nur so bei Instagram so ein bisschen gesehen, was da abging. Kannst du über dieses Format erzählen und wie und wo du da geklettert bist?
Ja, also, und das war ein Umag in Kroatien und es ist ein sehr spezielles Format und auch ein relativ neues Format und das erste Mal auch, dass das Paraclimbing da in einer Art und Weise abgebildet war. Man nennt es Deepwater Soloing. Das ist Klettern über dem Wasser, über dem Meer meistens, ohne Seilsicherung. Das heißt, wenn man fällt, fällt man ins Wasser. Das gibt es schon länger, diese Art und Weise von Klettern. Normalerweise eben am Fels, zum Beispiel auf Mallorca, machen das viele. In Griechenland kann man das machen. Und seit einigen Jahren hat sich eben auch ein Format etabliert, in dem dass das als Wettkampf gibt in einem Speed-Format. Also zwei Leute nebeneinander und wer schneller ist, gewinnt. Und in Kroatien war es über dem Meer, im Hafenbecken. Hm. Genau, und das war ziemlich cool, auch eine ziemlich coole Kulisse. Und normalerweise ist es nicht zugänglich für Parakletterer, weil wir einfach nicht ins Wasser fallen können in der Art und Weise. Der eine oder andere kann einfach nicht schwimmen durch seine Einschränkung oder nicht so stark auf der Wasseroberfläche aufkommen. Und deswegen finde ich es total toll, dass sie die Chance genutzt haben und da so ein Paraformat erschaffen haben, wo wir teilnehmen können mit Seilsicherung. Wer sich traut, auch ohne, oder für wen es möglich ist, auch ohne. Und für die es nicht möglich ist, mit Seilsicherung. Mhm. Und es war wirklich das erste Mal und es war total schön, aufregend, anstrengend. Was ein bisschen schade war, war dadurch, dass wir nicht so viele Teilnehmende waren, wurden wir alle zusammen in einen Topf geworfen.
Also vom Paraclimbing her nicht viele.
Vom Paraclimbing, genau. Alle Frauen im Paraclimbing, alle Männer im Paraclimbing, unabhängig von der Einschränkung, wodurch die Vergleichbarkeit wieder wirklich schwierig ist, weil jemandem, der eine Einschränkung in der Kraft im Fuß hat, zu vergleichen mit jemandem mit einer Amputation am Arm, das ist einfach schwierig, bis gar nicht möglich. Also war es nicht so wirklich ein fairer Wettkampf, aber es war ein total schöner Wettkampf. Wir konnten alle die Route teilweise oder ganz klettern und hatten da unsere Momente und waren einfach Teil von dem. Und was ich auch total schön fand war und was ich grundsätzlich total schön finde, ist, dass die Paraclimber ganz anders zusammenhalten als die anderen Wettkampfkletterer. Da ist ja viel auch Ellenbogen und schon auch so ein näher starkes Konkurrenzkonstrukt. Und das ist bei uns einfach nicht der Fall. Wir sind einfach total glücklich, dass wir zusammen da eine gute Zeit verbringen können. Und ich hatte einen Lauf gegen eine Freundin aus Slowenien, Manta, und wir waren gegeneinander. Und es war klar, es kommt nur einer von uns weiter. Und trotzdem haben wir uns unfassbar gefreut, dass wir endlich mal zusammen klettern dürfen. Mhm. Das ist einfach, ja, was ganz Besonderes.
Ich habe, was das angeht, diese Beteiligung von Parakletterinnen an Kletterwettkämpfen, die jetzt im Prinzip nicht für Paraclimbing gedacht sind, wie sowas funktionieren kann. Das stellt natürlich die Veranstalter vor Fragen, weil es ist immer so, okay, wie kann man die integrieren? Wie kann man sinnvolle Kategorien schaffen? Wie muss man den Routenbau gestalten? Kommt dann überhaupt einer oder zwei oder gar keiner, weil das irgendwie nicht geht? Also was hättest denn du für Gedanken, wenn jetzt jemand einen Wettkampf im Klettern oder Bouldern organisiert und sagt, ich möchte es irgendwie wie so eine offene Kategorie auch haben, dass auch Menschen eingeladen sind, die aus dem Paraclimbing-Bereich kommen. Wie könnte man es gestalten, dass es für euch cool ist?
Also ich glaube, das Einfachste ist, sich tatsächlich jemanden aus dem Paraclimbing an die Seite zu holen, der einen dabei unterstützt, das zu planen und zu schauen, was braucht es und wie können wir das gemeinsam gestalten. Weil es gibt schon natürlich viele Dinge, auf die man achten muss, wenn man das machen möchte, dass die Zugänglichkeit vorhanden ist. Wer kann solche Routen schrauben und Leute solche Dinge, wie du sie gerade genannt hast. Und da hilft es einfach, das Netzwerk der Paraclimber anzuzapfen. Wir haben vom Paraclimbing-Team auch für die, zum Beispiel für die DAV, Landesverbände, Ansprechpartner definiert, an die sie herantreten können, wenn sie Fragen zu dem Thema haben, wenn sie Veranstaltungen planen, Gruppenangebote machen wollen. Einfach als Unterstützung und jemand, der sich damit auskennt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das war jetzt auch meine Erfahrung in Kroatien. Das gab es da nicht. Und dann gab es halt schon auch einige Dinge, die noch nicht so gut funktioniert haben. Wir hatten zum Beispiel zum Anfang keine Toilette für Behinderte, also die behindertengerecht war, auf dem gesamten Gelände. Mhm. Weil da einfach niemand dran gedacht hat. Und es gab auch keine Dusche. Und das hilft einfach, wenn man da jemanden hat, der weiß, okay, worauf müssen wir eigentlich achten.
Mhm. Und Tatjana, kannst du nochmal darüber sprechen, was es jetzt für dich bedeutet, für dich, dein Leben, deine Krankheit, dass du wieder klettern und bouldern kannst? Also es ist ja offensichtlich so, dass klettern zu gehen jetzt erstmal auch eine Hürde war, bei der du erstmal gucken musstest, geht es überhaupt und wenn ja, geht es wie? Ist es im Prinzip so, dass es inzwischen, weil es geht, dir auch eine Verbesserung bringt, lebensqualitätmäßig, symptommäßig, kannst du dazu was sagen?
Auf jeden Fall. Es bedeutet mir sehr, sehr viel, insbesondere auch mental, weil ich mich beim Bouldern mittlerweile nicht mehr eingeschränkt fühle, sondern trotzdem einfach teilhaben kann und an die Wand komme. Und weil es für meinen Körper und auch die Erkrankung sehr wertvoll ist, ich halte den Körper in Schuss, ich habe weniger Rückenschmerzen. Es gibt schon viele Nachteile vom Rollstuhlfahren, die einfach durch die Erhaltung beim Sport gemindert werden und mein Nervensystem bekommt auch dosiert Reize und wird trainiert durch das Klettern. Also ich glaube, das ist auch eine sehr wertvolle Sportart, gerade für neurologische Erkrankungen ist.
Du hast ja jetzt diese andere Perspektive. Wir haben es auch gerade gehört bei den Wettkämpfen, dass du dann auch eher merkst, okay, was fehlt denn, damit es hier barrierefrei ist und so weiter. Wie erlebst du denn die Boulder- und Kletterhallenwelt da im Moment? Also wie ist es da bestellt um die Barrierefreiheit aus deiner Sicht? Und wir wissen ja alle, dass wir die Kletterszene oft als sehr frei und offen für alle empfinden. Wie erlebst du das jetzt aus der Perspektive einer Frau, die im Rollstuhl dort ankommt?
Also prinzipiell erlebe ich das schon auch ähnlich, dass es viel Offenheit und Interesse in der Szene gibt. Und ich habe auch noch nie jemanden in dem Bereich getroffen, der sich dagegen ausgesprochen hat oder der gegen so einen Barrierenabbau gewesen wäre. Aber ich sehe auch schon noch mehr Gesprächs- und Entwicklungsbedarf, gerade was die Zugänglichkeit und die Vielfalt von Angeboten angeht. Das ist schon auch immer noch schwierig. Viele Kletterhallen sind nur eingeschränkt nutzbar für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Oder auch Kursangebote sind nur einschränkbar nutzbar. Da könnte es schon noch mehr geben, würde ich mir auch noch mehr wünschen.
Was ich dazu noch erzählen möchte, ist, ich spreche ja mit Hallenbetreibenden oft für den Podcast und frage sie auch zu diesem Thema Inklusion, wie sie das sehen, ob sie das in ihrer Halle schon irgendwie integriert haben. Und ich höre dann oft, dass man davon ausgeht, ein barrierefreier Zugang zu einer Bouldermatte wäre ja nicht nötig, weil wer kommt denn schon in einem Rollstuhl auf eine Bouldermatte und möchte bouldern? Also es wird davon ausgegangen, dass die Notwendigkeit da gar nicht besteht. Und jetzt haben wir dich zum Beispiel, die das aber macht, ja? Also du gehst auf eine Bouldermatte und du möchtest bouldern. Wie schätzt du das ein? Bist du da jetzt eher die große Ausnahme, für die man dann irgendwie eine barrierefreie Matte macht und dann kommt da niemand anderes? Oder gäbe es eigentlich mehr davon, die das machen, wenn es nur einfach das Angebot da wäre?
Also ich glaube nicht, dass ich da eine große Ausnahme bin. Ich kenne viele Athleten, die das machen oder gerne machen würden. Aber ich glaube, dafür braucht es nicht nur den Abbau so physischer Barrieren, sondern vor allem auch der Barrieren im Kopf, die wir und da meine ich auch die Menschen mit Behinderung häufig haben, dass eben sowas ja gar nicht geht. Ich glaube, da müssen wir auch viel abbauen, auf Seiten der Hallenbetreiber, aber auch auf Seiten der Menschen.
Und ich kann es, glaube ich, auch verstehen, dass du, wenn du mit einer Behinderung lebst, dass du ja oft eher mit den Grenzen konfrontiert wirst, die es gibt und dann vielleicht ja überhaupt nicht auf die Idee kommst, dass Klettern was für dich ist. Deshalb denke ich so, das habe ich dir auch schon erzählt im Vorgespräch. Ich habe das Gefühl, es braucht viele Tatjanas zum Beispiel, die in einer Boulderhalle unterwegs sind und einfach zeigen, dass es geht. Also wie siehst du das, dieses Thema Repräsentation, welche Bedeutung hat das?
Ich glaube, dass das unfassbar wichtig ist und deswegen bin ich da auch so engagiert und präsent und gerne überall dabei, weil wir eben diesen neuen Blick brauchen und zeigen müssen, dass das geht und dass, wie wertvoll das sein kann für alle. Nicht nur für die Menschen mit Behinderung, sondern auch für die anderen. Ich möchte im nächsten Jahr einen Kurs machen, der sich nennt, was wir von Parakletterern lernen können. Ist auch eine spannende Perspektive.
Kannst du kurz erzählen, was das Konzept ist und wo es das geben soll?
Also das Konzept ist noch nicht ausgereift, aber grundsätzlich soll es darum gehen, was man als normaler Kletterer von einem Parakletterer lernen kann. Von der Herangehensweise über die Bewegungsführung, aber auch über das Arbeiten mit dem Kopf. Und ich werde es mit meinem privaten Unternehmen anbieten, aber auch in Kooperation mit der Kletterhalle Dachau und vielleicht auch in der Kooperation mit der Boulderwelt. Das ist noch nicht ausgereift.
Okay, sehr schöne Sache. Was ich auch manchmal höre, ist, dass es auch dieses Vorbild sein, Stellvertreter sein, auch in gewisser Weise für eine Person sehr anstrengend sein kann. Also das, ich soll jetzt also diejenige sein, die allen anderen zeigt, dass es geht, obwohl du ja eigentlich auch ein Mensch bist, der so einen persönlichen Struggle hat und dir auch nicht alles leicht fällt. Wie siehst du das, diese Rolle zu spielen, eines Vorbildes vielleicht?
Also ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Ich mache das gern. Klar fordert mich das auch, aber es gibt mir auch viel. Aber ich finde auch wichtig, dass es auf viele Schultern verteilt ist und dass es viele Vorbilder gibt. Denn wenn es nur ein Vorbild gibt, dann ist es so eine Ausnahme. Und ich möchte eigentlich nicht, dass es eine Ausnahme ist, sondern dass es was Normales ist.
Mhm. Wir machen nochmal jetzt einen Schritt zurück, nicht nur in deinem sportlichen Leben, sondern auch in einem beruflichen Leben. Vor 2 Jahren warst du Psychologiestudentin und Boulder-Trainerin. Also damit hast du, soweit ich verstehe, dein Studium quasi finanziert. Und das ist ja dann teilweise so eingebrochen mit der Erkrankung. Also wie hat sich dein berufliches Leben, auch das Studium verändert durch die Krankheit?
Es hat sich sehr stark verändert, weil ich einfach nicht mehr die 6 bis 8 Stunden am Tag auf der Matte, auf der Bouldermatte stehen konnte, wie ich das davor gemacht habe. Viel mehr Zeit für Therapien und Alltagsorganisatorisches gebraucht habe. Und ich habe dann mein Studium unterbrochen und jetzt wieder aufgenommen, mir eine andere Tätigkeit gesucht, die besser vereinbar ist mit meiner neuen Alltagsgestaltung. Ich bin jetzt Werkstudierende in einer Stiftung, die auch viel Wert auf Barrierefreiheit und Chancengleichheit legt und gebe nur noch gezielt Kurse im Kletterbereich und Personal Trainings und genau, habe mich da ein bisschen anders aufgestellt, was auch nicht einfacher war, weil ich das wirklich, wirklich gerne mache. Ich bin gerne Trainerin, ich vermittle gerne den Sport. Ich liebe den Sport, aber ich kann halt einfach nicht mehr 8 Stunden auf der Matte stehen. Das geht halt nicht.
Mhm. Und was ich ja interessant finde, du hast ja aus dieser Zeit vor der Krankheit einen Trainerjob noch beibehalten. Und zwar hast du für Klettern und Therapie gearbeitet und machst es auch heute noch. Klettern und Therapie in Klammern. Ich habe mit der einen Gründerin, mit der Larissa Kranisch, auch schon mal ein Interview gemacht. Also das kann man sich auch im Podcast nochmal anhören, im Podcast der Techniker Boulder Bundesliga. Die macht da eine sehr coole Arbeit und das machst du immer noch. Was machst du da und wie hat sich diese Arbeit vielleicht verändert jetzt seit 2 Jahren?
Ja, also Klettern und Therapie hat ja ein Angebot, das heißt Bouldern gegen Depressionen. Das ist so ein bisschen ein präventives, aber auch therapieunterstützendes Angebot, wo es darum geht, was Bouldersport uns für unsere psychische Gesundheit bringen kann. Also was wir davon auch lernen können, wie wir das für uns nutzen können. Und ich habe das davor schon unterstützt, das Projekt als Trainerin und habe da eben die Kurse mitgeleitet oder teilweise auch selbst geleitet. Und das war total schön, weil für die Larissa und für die Sabrina war von Anfang an klar, dass meine neue Einschränkung keine Einschränkung in dem Sinne sein soll, sondern dass ich natürlich weiter Teil dieses Teams bin und es Lösungen geben wird. Und wir mussten schon Dinge auch umplanen, weil ich in der einen oder anderen Halle nicht mehr uneingeschränkt arbeiten konnte, Lösungen finden, wenn ich nicht mit auf die Matte konnte oder wo ich nicht mit auf die Matte konnte oder Hallen, die einfach keinen Aufzug haben oder keinen Zugang mit dem Rollstuhl, da konnte ich logischerweise dann keinen Kurs mehr anbieten. Aber ich war total glücklich, dass das einfach weiterlaufen konnte und ich da weiter eine wichtige Arbeit machen darf. Deswegen hat sich da eigentlich gar nicht so viel verändert.
Mhm. Kannst du beschreiben, was du da machst, mit wem du arbeitest?
Ja, also ich arbeite mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Manche haben bereits eine Depression, andere fühlen sich einfach dem Burnout nahe. Der Nächste hat einfach Angst davor, auch in dieser schwierigen Zeit sowas zu entwickeln und sucht da einen Halt und einen Ansatzpunkt. Und wir arbeiten gemeinsam an der Boulderwand, aber auch abseits von der Boulderwand an Perspektiven und an Handlungsmöglichkeiten, wie wir wieder mehr selbst in die Hand nehmen können in unserem Leben und was wir vom Bouldern dabei lernen können oder was wir vom Bouldern grundsätzlich lernen können für unser Leben.
Ja, super. Und es gibt noch eine zweite Stelle, bei der du als Trainerin arbeitest und das ist therapeutisches Klettern bei der Katholischen Hochschule München, richtig?
Genau.
Genau, was machst du da und ja, wie ist diese Arbeit für dich?
Genau, also das ist ein bisschen was anderes. Da geht es nicht um die psychische Gesundheit, sondern um Klettern mit Körperbehinderungen aller Art, meistens mit neurologischen Erkrankungen. Wir haben aber auch Menschen mit Seheinschränkungen. Und da geht es darum, den Menschen eine neue Perspektive zu zeigen und auch die Chance zu geben, zu klettern. Weil es einfach im normalen Hallenbetrieb häufig nicht so möglich ist, das zu lernen und nicht so intensiv, noch nicht so die intensive Betreuung möglich ist. Und das machen wir da und das bringt den Menschen total viel, mit ihren Erkrankungen an die Wand zu kommen und dem Körper andere Reize zu geben.
Und was ich auch sehr schön fand, ist ja, dass du mir erzählt hast, dass du merkst, es macht auch was mit den Leuten zu sehen, hey, die Trainerin sitzt im Rollstuhl. Also diese Nähe wahrscheinlich, die du zu den Menschen hast, ist nochmal eine andere. Was passiert da? Was merkst du, was passiert im Prinzip durch deine Präsenz?
Ja, also ich nenne das gerne den Mutmach- oder den Motivationseffekt. Weil die Menschen sehen, da ist jemand, der sitzt auch im Rollstuhl und der macht es und für den ist es nicht, da ist keine Barriere da. Für denjenigen ist es nichts Außergewöhnliches, sondern was ganz Normales, in die Halle zu gehen, an die Wand zu gehen und zu klettern. Und es hilft auch einfach, meinen Erfahrungsschatz zu teilen. Ich kann mich noch erinnern an die erste Stunde, die ich begleitet habe, an eine Teilnehmerin, die witzigerweise dieselbe Fußschiene hat wie ich und die sie aber nie benutzt hat fürs Klettern. Und ich habe gesagt, warum nicht? Ich finde das super hilfreich und ich benutze dafür den und den Schuh. Da kann ich die Schiene reinmachen, da passen Schiene und Fuß rein und dann kann ich den Fuß viel gezielter nutzen an der Wand. Und das hat sie ausprobiert und es war so ein unglaublicher Effekt. Nicht nur physisch, sondern auch psychisch einfach, weil das Selbstbewusstsein dann gestärkt war und wir eine gemeinsame Basis hatten, was einfach sie, aber auch die ganze Gruppe bestärkt hat in, okay, hey, das ist voll cool, was wir hier machen. Ich habe noch mehr Lust, das auszuprobieren, Lösungen zu finden.
Ja, super. Genau das hätte ich dich nämlich auch noch gefragt, also was so deine persönlichen Erlebnisse mit diesen Menschen sind. Was erlebst du noch? Also erzählen sie dir auch so, was es in ihrem Alltag auch bewirkt, diese Freiheiten zu erleben beim Klettern?
Ja, immer wieder. Wir kommen dann auch immer wieder über Barrieren ins Gespräch und über Lösungen. Ich habe auch schon viel davon profitiert, dass mir Teilnehmer erzählt haben, geh doch mal dahin, probier doch mal das aus. Also es ist ein total schönes Geben und Nehmen. Und ich habe nicht so das Gefühl, dass wir eine Diskrepanz haben, dass wir einen Trainer und zwei Stufen tiefer den Teilnehmer haben, sondern wir sind eine Gruppe und wir arbeiten zusammen. Und das ist einfach schön.
Mhm. Und wenn du jetzt nochmal als Boulderin, Kletterin, Trainerin, die im Rollstuhl ist, dich nochmal zum Beispiel an Hallenbetreibende wenden könntest und sagen könntest, okay, wie können die Angebote schaffen, die auch wirklich wahrgenommen werden und die inklusiv sind? Welche Hinweise hättest du vielleicht noch?
Ja, also ich glaube, dass es ganz viel um Kommunikation und Netzwerke geht. Sich Unterstützung zu suchen, wenn man solche Angebote machen möchte, von Menschen, die betroffen sind, die wissen, was es braucht und welche Probleme es vielleicht gibt, Netzwerke zu schaffen und dann auch im gleichen Zuge Brückenangebote, also mit Anbietern für Behindertensport zum Beispiel zu sprechen und zu sagen, hey, wir wollen hier einen Kurs aufbauen, könnt ihr den bei euch bewerben? Ich glaube, dass es sowas braucht, denn ein Mensch mit einer Behinderung, der kommt nicht von sich aus oder nicht immer von sich aus darauf, dass das ja gehen könnte. Und deswegen ist, glaube ich, gerade dieser Kommunikations- und Vernetzungsbereich so extrem wichtig, um die Inklusivität da voranzubringen.
Okay. Tatjana, vielen lieben Dank, dass du uns erzählt hast von deinem, von deinem Leben mit dieser Erkrankung und wie du im Klettern, im Bouldern damit umgehst. Bevor wir das Gespräch beenden, es gibt noch ein Thema bei dir, was ganz wichtig ist. Und zwar hast du eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Erzähl mal davon.
Ja, genau. Also ich habe diese Kampagne gestartet, weil viele meiner Gesundheitskosten, unter anderem der Rollstuhl, ein Handbike, Behandlungskosten wie Osteopathie und verschiedene Medikamente nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Es ist viel auf die Seltenheit der Erkrankung zurückzuführen und auf die Komplexität des Gesundheitssystems. Aber es haben sich einfach extrem viele Kosten angehäuft, die ich nicht mehr alleine tragen kann. Und da hoffe ich auf Unterstützung durch viele Menschen, die diese Kampagne sehen und sich denken, ich habe da was übrig, das kann ich der Tatjana als Unterstützung mit auf den Weg geben. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn sich vielleicht noch mal was tut.
Okay, Tatjana, das schaue ich mir an. Das nehme ich dann mit in die Shownotes zu der Podcast-Folge. Und wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank dir, dass du deine Geschichte geteilt hast und danke auch, dass du in der Kletterwelt bist und zeigst, dass es geht, dass man klettern kann, auch in einer Situation wie du mit einem Rollstuhl. Vielen Dank.
Danke dir.
Das war Tatjana Weiß im BinWeg-Bouldern-Interview. Danke für das Gespräch und dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Und wie gesagt, wenn ihr im Raum München wohnt, dann guckt mal, was ihr am 19. Oktober vorhabt. Da bin ich mit Tatjana in der Naturfreunde-Kletterhalle Dachau. Wir machen eine Talkrunde zum Thema Inklusion. Da werden auch noch viele andere spannende Gäste mit dabei sein. Es gibt einige Aktionen an diesem Tag und der Eintritt in die Halle ist an dem Tag frei. Ansonsten war es das für diese Folge. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.